Fulda Kultur, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Ich habe heute zwei junge Männer zu Gast, die Stadt Fulda mit ihrer Musik seit vielen Jahren schon bereichern und über die ich mich freue, dass sie da sind. Ich habe ihre Laufbahn von Anfang an begleiten dürfen und deswegen freut es mich noch umso mehr, dass sie heute da sind. Zwei Jungs von Jukebox und Johannes Michel, hallo Johannes.
Hallo.
Und auch noch Simon Reinhardt, auch von Jukebox. Hallo Simon.
Hallo.
Simon, mit dir wollen wir auch gleich mal anfangen. Du bist in Großen Lüder geboren.
Ja.
Hast du schon früh den Wunsch gehabt, auch wirklich Musik zu machen? Wie kam das bei dir?
Also bei mir liegt Musik ja völlig in der Familie. Also mein Opa, mein Vater, Schwester, Mutter und auch Cousine sind alles Musiker. Und daher hab ich schon seit Kindesbein irgendwo mitbekommen. Ja, mein Opa war selber früher Mitglied einer Band. Früher hieß das noch Tanzmusiker in der Zeit mit den Golden Boys. Und von daher, mein Vater, der war da natürlich als Kindesbein auch mit dabei bei meinem Großvater und der hat es mir natürlich dann auch mitgegeben.
Die Golden Boys, das war so eine Band, die hier auch im Landkreis rumgetingelt ist und da wirklich auch diese Tanzmusik gemacht hat.
Ja? Genau, die waren hier.
60er, 70er Jahre.
Die waren hier in der Region Fulda unterwegs, auch viel im Vogelsbergkreis. Mhm. Und dort haben sie jahrelang Musik gemacht und auch sehr erfolgreich zum Teil.
Da habe ich ein Stichwort und das war das Saxophon deines Großvaters. Das spielt ja auch für dich eine große Rolle.
Ja, das stimmt. Das Saxophon meines Großvaters, vielleicht vorweggegriffen, mein Großvater, mein Vater und ich, waren sehr aktiv, auch im örtlichen Musikverein und haben da eine Zeit lang sogar noch parallel miteinander gespielt. Also drei Generationen, die nebeneinander Saxophon gespielt haben. Und mit der Zeit hat dann mein Opa halt gemerkt, die Finger wollen nicht mehr so und hat sich dann zurückgezogen. Und zu dem Zeitpunkt hat er dann sein Saxophon mal überarbeiten lassen und hat es mir dann quasi vermacht zum Spielen. Und seitdem ist das bei mir ein gehüteter Schatz zu Hause und begleitet auch mich jetzt bei meiner Bandgeschichte.
Ja, schöne Geschichte. Du hast ja, du arbeitest als Kaufmann Spedition und Logistik bei der Spedition Zufall. Hattest du mal den Wunsch gehabt, vielleicht die Musik, weil die dir auch so viel liegt und du auch, du hast gesagt, im Musikverein Großen Lüder auch sehr aktiv warst, das mal hauptberuflich zu machen?
Ich glaube, das ist der Wunsch von jedem Musiker irgendwo. Damals habe ich vielleicht den Sprung irgendwo nicht geschafft, zu sagen, okay, jetzt studiere ich Musik, ich will Berufsmusiker werden, sondern ich habe mich eher für die sichere Variante entschieden. Im Nachgang kann man ja immer sagen, war vielleicht ein Fehler, weiß man nicht.
Ja, was nicht ist, kann ja noch werden.
Kann ja noch werden, das ist ja nicht ausgeschlossen. Aber für mich war der sichere Weg und dass Musik ein Hobby ist, was mir Spaß macht, was ich frei machen kann, ohne irgendwelche Zwänge und Druck, war für mich sehr wichtig.
Saxophon ist ja jetzt nicht das Instrument, was du jetzt heutzutage noch auf der Bühne spielst, sondern die Gitarre hat dich ja dann relativ schnell auch gefunden.
Das ist richtig. Wobei, Saxophon spiele ich immer noch auf der Bühne. Also gerade wenn wir in den Rock'n'Roll-Bereich gehen, dann ist Saxophon immer noch ein sehr gewähltes Instrument von mir. Aber die Gitarre hat mich dann gefunden, das ist richtig. Da war ich 12, 13 Jahre alt und da war ich sehr begeistert von solchen Musikern wie B.B. King, Eric Clapton, hab die gehört. Und hat dann daran auch das Interesse an der Gitarre gefunden. Hab mir dann eine Gitarre gekauft für 50 Euro, damals von meinem Taschengeld, um erstmal zu gucken, ist das vielleicht das Instrument, wo ich Spaß habe, was ich auch weiter spielen möchte. Und es hat sich dann herauskristallisiert, dass es das ist. Und dann ging mein Weg halt mit der Gitarre weiter.
Du hast beim Manuel Schönherr, das ist ja auch eine Fuldaer Größe, kann man so sagen, auch Gitarre gelernt.
Ja, das ist ganz lustig. Manuel Schönherr war damals auch im Musikverein Großen Lüder aktiv. Auch dort am Saxophon gespielt und mein Vater hat ihm das Saxophonspielen beigebracht. Also kann man sagen, der Kreis schließt sich irgendwo.
Da schließt sich ein Kreis, ganz richtig.
Und dann war für mich, Manuel hat damals in Großen Lüder gewohnt, man kannte ihn, war damals auch schon bei der RP Jam in Gießen, hat dort studiert und es hat sich für mich halt dann einfach so ergeben, bei ihm dann auch zu lernen, die Gitarre. Es war eine echt schöne Zeit bei ihm.
Glaube ich gerne. Ist ja auch ein guter Lehrer. Nicht nur ein guter Musiker, auch ein guter Musiklehrer.
Super Lehrer, super Mensch. Ist echt super, der Kerl.
Lass uns einen weiteren Kreis schließen, weil anderen super Menschen, anderen netten Kerl aus deinem Leben, der sitzt gerade neben dir. Der Johannes oder Johnny darf ich natürlich sagen. Jeder sagt Johnny zu dir wahrscheinlich, oder?
Also zumindest in dieser Band. Also, ich habe tatsächlich relativ viele Spitznamen und in meiner anderen Band, die ich noch habe, heiße ich Joe, aber deswegen bleiben wir heute hier bei Johnny, glaube ich.
Bleiben wir bei Johnny, wir reden hier über Jukebox heute. Du bist auch ein großer Lieder geworden.
Ja.
Wie war es denn bei dir? Hast du auch schnell zur Musik gefunden? Hast du auch eine lange, also oder hast du auch so eine Geschichte wie mit dem Saxophon?
Leider nicht. Also so eine lange Musikertradition gibt es jetzt bei mir in der Familie nicht. Ich bin über meine Mutter wahrscheinlich zur Musik gekommen. Mhm. Also sie spielt ebenfalls Gitarre, ist Erzieherin im örtlichen Kindergarten, wo sie dann dieses Gitarrenspiel halt ganz gut verwenden kann. Und über sie bin ich dann an die Musik gekommen und habe dann aber mich relativ schnell selbst weiterentwickelt und habe meine Interessen an der Musik entdeckt und immer weiter geschürt sozusagen. Aber der Rest der Familie oder zumindest, ja, habe ich schon gesagt, so eine große Musikertradition gibt es bei uns nicht. Mein Vater spielt gar kein Instrument, okay. Meine Schwester ein bisschen Keyboard, aber das war es dann auch schon.
Aber was trotzdem total wichtig ist und was ja auch bei dir zum Tragen gekommen ist, ist diese musikalische Früherziehung. Also deiner Mutter zumindest war es sehr wichtig, dass du auch früh schon ein Instrument lernst, auch wenn es in deinem Fall die Blockflöte war.
Genau, das ist so das Einsteigerinstrument für die meisten Musiker, glaube ich. Also jeder Musiker hat irgendwann mal an der Blockflöte gehangen und lernt damit das Notenlesen und das Noten spielen und dann entwickelt man sich weiter. Bei der Blockflöte bleibt es dann selten, glaube
ich. Ja, bei dir kam ja auch gleich die Gitarre noch dazu. Genau. Das ist eine ganze, Simon hat ja das Saxophon immer noch auf der Bühne. Die Blockflöte nutzt du wahrscheinlich heute nicht mehr, oder?
Nee, aber ich bin dann irgendwann zu einem anderen Blasinstrument übergegangen. Ich spiele manchmal Mundharmonika mittlerweile.
Sehr cool. Ja, ist ja auch ein cooles Instrument, gerade für die Art, die Musik, die er ja auch irgendwie macht. Du hast auch Gitarrenunterricht relativ auch früh genommen, also hast mit jungen Jahren angefangen, Gitarre zu spielen. Auch bei bekannten Größen, der Phil Jensch zum Beispiel, den kennt man. Oder natürlich auch beim Julian Schnorr hast du auch Gitarrenunterricht
genommen. Genau, mit dem Julian habe ich nach wie vor immer mal Kontakt. Also gerade jetzt, wo wir wieder neue Songs aufnehmen als Demos, die schicke ich ihm und hole mir seine Meinung ein. Und der Julian hat uns auch in unserer Anfangszeit unterstützt und uns immer mal als Vorband für die Mambo Kings.
Ja, also Julian Schnorr von den Mambo Kings gesagt ist. Und der Phil von Boost Blues hießen sie früher, die haben sich jetzt vor kurzem umbenannt in Feininger. Ein neues Konzept, neue Band.
Bin ich auch sehr gespannt.
Ja, auch ganz gespannt. Auch sicherlich mögliche Gäste, beide auf jeden Fall auch mal hier für Fulda Kultur. Aber ihr seid heute da. Ihr habt euch dann, du kommst auch aus Großen Lüder, habe ich gesagt, Johnny. Kanntet ihr euch früher schon?
Also kennen ja. Aber so richtig mit dann zu tun hatten wir wirklich erst, wo wir 14, 15 Jahre alt waren, dann auch. Über die Kirchenmusik. Hm. Also Johannes hat schon damals sehr aktiv bei uns in der örtlichen Gemeinde die Gottesdienste mit begleitet.
Über meine Mutter auch kam das.
Genau, über seine Mutter. Und irgendwann ist seine Mutter auch an mich rangetreten und hat mich quasi ins Boot geholt. Und wir haben dann sehr viele Jahre Gottesdienste, Jugendgottesdienste oder auch Krippenspiele musikalisch halt auch untermalt. Und so ist halt dann auch unsere musikalische Freundschaft, also auch unsere normale, also unsere menschliche Freundschaft halt auch gewachsen.
Auch da hat meine Mutter nicht gewusst, was sie sich damit zugemutet hat. Also die Proben waren selten diszipliniert, sag ich mal.
Das stimmt wohl.
Du hast im Vorgespräch auch gesagt, dass Simon dir mal einen Platz, nee, umgekehrt, du hast seinen Platz bei einem Sportverein.
Wir haben ja schon gesagt, so richtig zueinander Kontakt bekommen haben wir eigentlich erst so mit 13, 14 oder so. Ja. Vorher kannten wir uns vielleicht aus der Grundschule so peripher. Und einmal sind wir uns im Sportverein bei Teutonia begegnet, wo der Simon mir dann in der C- oder D-Jugend den Platz des Liberos streitig gemacht hat.
Ja,
weil du größer warst als
ich. Und immer noch bist. Immer noch bist. Aber im Nachgang hast du dich einfach durchgesetzt.
Ja,
also Qualität am Ende zahlt sich wahrscheinlich aus. Auf die Größe allein kommt es nicht an.
Das stimmt wohl.
Ja, bevor ihr euch dann auch musikalisch zusammengeschlossen habt, aber auch andere musikalische Erfahrungen. Du hast zum Beispiel eine Band gegründet, Point Alpha damals mitgegründet.
Nicht mitgegründet, ich bin dazugestoßen.
Okay.
Die Band gab es ohne mich schon 2-3 Jahre, aber die haben dann einen neuen Sänger gesucht und da bin ich über die Musikschule Ebert reingerutscht.
Hast du noch andere musikalische Vorerfahrungen, bevor es zu Seitensprung, eurem ersten gemeinsamen Projekt dann quasi kam?
Tatsächlich nicht. Also ich habe ja relativ spät Gitarre gelernt, nicht so wie der Johannes. Und gut, es gab die ein oder anderen kleinen Projekte früher in der Realschule, wo man mal hier und da was musikalisch begleitet hat. Aber so die wirklich ersten Banderfahrungen gingen mit dem Johannes einher über Seitensprung.
Ja.
Bevor wir gleich zu Seitensprung kommen, noch mal kurz auf deine aktuelle berufliche Laufbahn. Du machst ein Lehramtsstudium in Gießen. Genau,
und da steckt meine familiäre Tradition drin. Ja. Also ich komme aus einer Lehrerdynastie, mehr oder weniger. Nur meine Mutter ist Erzieherin. Mein Vater ist mittlerweile pensionierter Lehrer. Meine Schwester ist mittlerweile verbeamtete Lehrerin. Und auch mein kleiner Bruder studiert jetzt in Gießen Lehramt. Und darüber hinaus ist noch mein Onkel Schuldirektor in Büdingen. Und meine Cousine oder eine meiner Cousinen ist auch noch Lehrerin. So.
Deine Fächer sind Biologie, Deutsch und Latein. Wo ist die Musik?
Ich habe mir das damals nicht so wirklich zugetraut, da ich als Gitarrist mit begrenzten Mitteln arbeite oder meine Ressourcen zumindest als begrenzt ansehe. Und damals war das Musikstudium an der JLU in Gießen noch recht theorielastig und noch nicht so modern, wie das heute war. Und ich habe mal eine Sprechstunde bei einem Dozenten wahrgenommen und bin da relativ desillusioniert rausgegangen danach.
Kommen wir doch zu eurem ersten gemeinsamen musikalischen Projekt. Seitensprung hieß es damals. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, gemeinsam eine Band zu gründen?
Also ich habe damals schon bei Point Alpha mitgespielt und mitgesungen und der Simon hatte noch ein kleineres Projekt aus der Realschule, Upside Down hieß das,
glaube ich. Upside Down, ja.
Und
war eher kein Projekt, sondern eher ein Spaß. Okay.
Aber jedenfalls, da rührte die Idee her, dass wenn wir uns zusammentun, dass das mehr oder weniger so ein Seitensprung halt ist, dann bot sich natürlich das Wortspiel noch an. Und gerade dadurch, dass es damals halt auch noch als Akustikduo aufgezogen war, war das ein nettes, zunächst nur Nebenprojekt von uns und das ist dann immer mehr aus den Kinderschuhen rausgewachsen.
Wie sah das damals aus? Also hast du gesagt, ein Akustikprojekt mit euch beiden einfach nur. Was habt ihr für Songs da performt?
Also eigentlich kann man sagen, querbeet war alles schon bei uns. Wir haben schon damals immer versucht, moderne Pop-Rock-Musik auf Akustik-Duos runterzubrechen und das halt so zu arrangieren, dass das für uns beide auch passt. Ist quasi wie heute, wo wir immer noch nicht versuchen, Lieder 1:1 nachzuspielen, sondern auf Spontanität aufzusetzen und da unser eigenes Ding draus zu machen.
Tatsächlich sind viele Songs, die wir damals schon im Programm hatten, immer noch im Programm. Also sowas wie Johnny Be Good, damit haben wir angefangen. Oder I'm Yours von Jason Mraz, was damals auch schon kein sonderlich neuer Song mehr war. 2004 kam der raus, sagen wir bei jedem Auftritt, glaube ich.
Ich meine immer noch, es wäre 2007.
Und also so eine Kernauswahl ist immer noch dabei.
Habt ihr da, also ihr habt beide Gitarre gespielt und beide auch gesungen, wie war das ja?
Ja.
So war die Aufteilung. Und damals, wir haben hier und da immer noch mal einen Kollegen von mir dabei gehabt, Nils Demmler hieß der. Der hat damals noch mal mit Caron uns begleitet, aber nicht dauerhaft, das war immer zu so ausgewählten Auftritten.
Wir sind ja so 2012, 2013. Im Jahr 2014 kam dann aber die Erweiterung der Band, quasi eine Neuorientierung. Wie kamt ihr zu dem Entschluss, okay, wir müssen weiter wachsen?
Es hat uns dann einfach irgendwann nicht mehr gereicht und wir haben gemerkt, dass man mit Akustik Gitarren halt auch nur begrenzte Möglichkeiten hat. Und dann kamen Schlagzeuger dazu und dann haben wir gesagt, also wenn wir wirklich bei der Musik bleiben wollen, die wir auch hören, dann müssen wir weitergehen. Und dann
nicht nur Schlagzeuger kam dazu, auch unser Bassist, der Chris, quasi unser drittes Mitglied damals, dem haben wir zuerst ins Boot geholt. Und dann noch den Aaron Wehner, auch der hier aus Fulda, ein Schlagzeuger. Ja, wir wollten einfach damals, Seitensprung war für uns dann vielleicht doch so eher ins Herz gewachsen, dass wir einfach den nächsten Schritt wagen wollten, um größer zu werden.
Ja, und aus Seitensprung wurde dann Jukebox.
Genau.
Da habt ihr den Namen schon gefunden. Wie seid ihr auf den Namen gekommen?
Wir haben uns damals bei euch beim Newcomer Festival im Kreuz angemeldet und hatten extra dafür 2-3 Monate vorher, haben wir angefangen, Songs zu schreiben.
Ja.
Und sind bei englischen Songs gelandet und haben dann auch gesagt, mit dem Stilwechsel und mit englischen Texten muss auch ein englischer Name her. Da hat uns Seitensprung nicht mehr ganz so gut gepasst und dann haben wir lange, lange gesucht, haben auch mehr oder weniger Marktforschung betrieben, ganz viele Leute gefragt, mit potenziellen Namen, welchen sie gut finden und am Ende war es eine Hals-über-Kopf-Entscheidung, weil ein Name musste her. Und wir hatten es damals, als unser Programm noch sehr, sehr wenig umfangreich war, haben wir es uns zur Tradition gemacht, zu versuchen, bei Auftritten die Publikumswünsche spontan zu erfüllen. Also auf Zuruf praktisch Songs zu spielen.
Quasi wie eine Jukebox.
Ja. Und dann war der Name da.
Ja, passender Name. Was zum Namen vielleicht noch zu sagen ist, der ausschlaggebende Punkt damals, warum wir Jukebox genommen haben, war eigentlich die Freundin von Johannes, die Leonie. Sie hat uns versprochen, weil ihr der Name Jukebox so gut gefallen hat, uns allen mal Muffins zu backen. Das war der ausschlaggebende Punkt. Allerdings
war gar nicht mal, dass ihr der Name so gut gefallen hat. Sie war es einfach leid, dass wir immer noch Namen suchen.
Lustigerweise haben wir bis heute nie die Muffins gesehen.
Seid ihr noch zusammen?
Ja.
Ja, dann kann sie doch endlich mal, wenn sie das jetzt hört, Leonie, mach mal die Muffins jetzt. Simon wartet.
Würde ich mich freuen.
Aber ihr habt es gerade schon angedeutet, ihr seid beim Newcomer-Festival damals im Kreuzabfrieden. Das war damals ja auch präsentiert auch von Move 36, die es ja leider nicht mehr gibt, die vor kurzem leider irgendwie Arbeit einstellen mussten. Ich erinnere mich noch ganz genau, eine der Bedingungen war ja, glaube ich, auch, dass man eigene Songs auch hat. War das der Grund, warum ihr dann eigene Songs angefangen zu schreiben, oder wolltet ihr sowieso eigene Songs schreiben?
Damals war es der ausschlaggebende Punkt, eigene Songs zu schreiben oder Ansporn. Weil Jukebox war ja an sich damals noch ausgelegt quasi auf eher Covermusik, eine Coverband zu sein. Und damals mit dem Newcomer Contest war einfach der Ansporn da, dann auch eigene Songs zu schreiben. Das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt damals.
Genau, also der Wunsch war schon länger da, aber dann war einfach ein Time-Limit gesetzt und dann mussten wir produktiv werden und das hat sich gelohnt.
Ein bisschen Druck muss ja auch sein. Ich war ja nicht nur Veranstalter damals, ich war ja auch in der Jury und kann mich an euren Auftritt auch noch sehr, sehr gut erinnern. Wie überrascht wart ihr, dass ihr dann tatsächlich gewonnen habt?
Wir waren ja schon überrascht, dass wir überhaupt zugelassen waren.
Das stimmt damals.
Wir waren wirklich sehr überrascht. Klar, wir haben während des Auftritts schon gemerkt, dass es gut ankommt, gerade in den ersten Reihen, wo relativ viele junge Leute auch da waren. Aber wir waren ja trotzdem die Küken in diesem Contest. Und wir waren wirklich sehr von den Socken, dass es geklappt hat.
Die Qualität von den anderen Bands, die ja nachweislich auf jeden Fall schon ein paar Jahre länger, wie wir aktiv waren, die war sehr hoch. Und dann kommen wir, 2-3 Monate alte Songs quasi, neu aufgestellte Band und gewinnen. Also das war unbeschreiblich, das Gefühl.
Das ist doch die beste Auszeichnung für eine Newcomer-Band, ein Newcomer-Festival dann auch zu gewinnen.
Das war gerade ja wirklich Newcomer hoch 10 dann sozusagen.
Wisst ihr, welche Bands damals noch dabei waren? Könnt ihr euch erinnern? Ich kann mich selber auch gar nicht mehr so ganz erinnern. Ich weiß noch, dass es wirklich auch gut besetzt war, aber dass ich war ganz klar dafür, dass ihr auf jeden Fall gewinnt. Ihr hattet irgendwas Frisches, was Neues, was mir sehr, sehr gut gefallen hat.
Ich glaube, dieses eine Akustik-Duo bestehend aus zwei Mädels.
M&M waren damals dabei. Ja. Die Martha und die Madeleine, auch gute Freundinnen von mir, immer noch.
Ja, die haben wir dann auch eine Zeit lang noch verfolgt. Den ihr Werdegang, die waren ja dann noch sehr erfolgreich.
Naja, das stimmt. Die hatten noch einige etliche Auftritte. Im Moment haben die sie, also die gibt es noch, aber treten im Moment gar nicht so häufig auf, weil die auch weiter auseinander wohnen. Mhm. Euch gibt es ja auch noch, aber ihr habt euch ja dann auch verändert. Da kommen wir gleich erst nochmal dazu. Ihr habt in dem Jahr dann eure erste EP produziert.
Genau, das war tatsächlich, da war auch das Newcomer Festival ausschlaggebend für. War es nicht sogar so, dass der Preis mehr oder weniger die Aufnahme einer EP war?
Genau, das war der Preis damals.
Genau, das war einer der Preise.
Und da hatten wir hatten vier Songs da und mit den vier Songs sind wir dann auch ins Tonstudio gekommen. Und Sneak Peek kann man immer noch auf Spotify und Konsorten hören.
Ja. Ich habe damals die CD von einem von euch in die Hand gedrückt bekommen. Ende des Jahres 2014 habe ich mich sehr gefreut, dass es dann auch geklappt hat und fand die auch super produziert. Wie stolz wart ihr, eine eigene CD rauszubringen?
Als damals noch jugendliche Musiker war das natürlich der Stolz schlechthin. Also ich glaube, wenige Künstler können dem Alter, auch wenn es kein richtiges Album war, aber eine eigene EP vorzeigen. Und das war damals für uns auch erfahrungstechnisch ein ganz großer Sprung. Wir haben ja noch nie solch eine Studioarbeit gemacht damals. Und für uns war das komplettes Neuland und damals der Michael, der hat uns echt gut rangeleitet an das Thema.
Ja, Michael Franco, sehr gut gemacht, sehr gut Produzent auch, auf jeden Fall. Bei Spotify kann man die EP auch immer noch hören.
Genau.
Die ist jetzt 6 Jahre alt und ist trotzdem immer noch zu hören. Das ist schon ganz cool. Das ist ein schönes Gefühl. Ihr habt dann, die nächsten Jahre habt ihr auch weiter noch Auftritte hier in der Gegend gehabt, unter anderem beim Propstei Festival 2016, beim Rhönrock Open Air 2017. Aber so ansonsten war der auch eigentlich ganz gut gebucht für Feierlichkeiten.
Definitiv, ja. Also ich glaube 16, 17 waren so mit unsere besten Jahre, was Auftritte angeht.
Aber auch im Jahr 2019 gab es eine Zeit,
ja,
krass, stimmt, so in den Sommertagen, wo wir quasi jede Woche ein, zwei Auftritte hatten und wo uns dann am Ende echt dann auch die Luft irgendwo weggeblieben ist.
Ja, 2020 sieht dafür auch, sah wahrscheinlich bei euch auch anders aus, logischerweise. Aber lass uns erstmal im Jahr 2017 bleiben, bevor wir weitergehen, weil da gab es ein paar Besetzungswechsel bei euch.
Ja, der Aaron hat irgendwann für sich auch entschieden, dass er, der hat damals Ausbildung um die Ohren gehabt und hat sich auch selbst genremäßig und stilistisch weiterentwickelt und hat daraus Konsequenzen für sich ziehen müssen und gezogen. Mittlerweile kann man ihn bei Crimson Oak am Schlagzeug sehen und hören und die machen echt abgefahrene Musik, muss ich sagen. Also das ist schon echt ziemlich cool, was die Jungs da auf die Beine gestellt haben und in dem Sinne kann man auch sagen, Aaron, Chapeau, dass du das gemacht hast. Und es war auch absolut verständlich und wir haben ihm das auch nicht übel genommen. Und ja, auf den Aaron folgte dann der Peter Goldbach.
Und daraufhin folgte im Jahr 2018 auch ein neues Album von euch noch.
Genau.
Ja, Lily of the Valley.
Ja, das habt ihr bei Musik Bode produziert. Auch ein toller Möglichkeit da zu produzieren. Toller, ja, Musik Bode, ein toller großer Name auch gerade hier in dem Bereich. Und ein schönes Album ist daraus entstanden und auch, und daran erinnere ich mich auch ganz gut, weil da seid ihr bei uns aufgetreten zur Album-Release-Party im Kulturkeller in dem Jahr.
Das war wirklich ein Highlight damals. Also, dass wir den Kulturkeller so voll gekriegt haben, damals wie er voll war, war für uns eine Bestätigung, dass unsere Musik doch gut sein muss anscheinend und dass den Leuten auch unsere Musik gefällt.
Genau, weil das halt eine der ersten Veranstaltungen waren oder die erste Veranstaltung schlechthin, wo die Leute auch wirklich für unsere eigene Musik gekommen sind.
Genau, das hat Eintritt ganz normal gekostet. Es war eine Veranstaltung, wo wir euch gebucht haben quasi auch.
Ja.
Ihr habt eure Gage dann auch bekommen, Teil der Einnahmen. Und es war wirklich voll. Also ich habe ja schon gewusst, dass ihr eine gute Band seid. Ich wusste, dass da auch Leute sicherlich kommen, die euch hören wollen. Aber dass es dann letzten Endes so voll war, das war auch für mich eine Überraschung. Da habe ich mich sehr, sehr gefreut. Schöner Abend, ich erinnere mich gerne dran.
Das stimmt.
Klar, und es war von Anfang an so beworben, dass wir nur unsere eigene Musik spielen wollen. Wir haben dann als Bonus hinten drauf unser Best-of an Coversongs noch draufgehauen. Aber es war wirklich atemberaubend, dass so viele Leute unserer Einladung gefolgt sind und dann auch tatsächlich Geld für unsere Musik gezahlt haben. Das war uns neu, sozusagen.
Aber schön. Ihr habt in dem Jahr auch noch die Band nochmal erweitert. Ihr habt noch einen Keyboarder dazu bekommen.
Ja.
Ich meine, das verändert ja nochmal den Sound. Wie kamt ihr darauf, ihn jetzt nochmal ins Boot zu holen?
Das ist ein bisschen auf meinem Mist gewachsen damals. Olli, den kannte ich schon länger, hat damals bei Since Saturday gespielt, was auch unsere Vorband damals war bei unserer Album-Release-Party. Und ich fand immer schon, dass wir mit Jukebox noch eine Erweiterung brauchen, um das ganze Konzept ein bisschen runder werden zu lassen, flexibler werden zu lassen.
Ja, allein wenn man sich die Mambo Kings anguckt, wie bei den Mambo Kings das Keyboard das Konzept erst wirklich perfekt macht.
Ja.
Der Simon und ich haben uns da gegenseitig besprochen und haben dann irgendwann gesagt, wollen wir das nicht auch? Und dann hatten wir den Olli zur Hand und der war auch sofort Feuer und Flamme dafür.
Ja, Olli kannten wir, wie gesagt, schon Jahre länger und war ein guter Musikerfreund von uns und menschlich passt es einfach super bei uns rein, was auch sehr wichtig ist.
Ja, und mit ihm zusammen habt ihr dann ja auch, wie ihr habt es eben schon gesagt, 2019 das Auftrittsjahr gehabt, sehr, sehr viel oft gebucht wurdet ihr. Schönes Gefühl wahrscheinlich dann auch wirklich so viele Auftritte spielen zu können. Und dann kam aber in diesem Jahr, ihr habt glaube ich auch schon, ich weiß nicht, ob ihr davor schon an eurem neuen Album gearbeitet habt und zumindest kam dann Corona.
Dann kam leider Corona, ja. Hat natürlich einen großen Einbruch bei uns vonstatten gehabt. Viele Auftritte wurden abgesagt, die wir eigentlich geplant hatten für das Jahr 2020. Sehr schade, leider muss es so sein, ganz klar. Wir hoffen halt, dass dafür das Jahr 2021 umso stärker wird. Aber wir sind trotzdem nicht untätig in 2020. Also wir haben in 2020 ja auch einen neuen Schlagzeuger auch noch bekommen. Den Freddy. Genau, Peter hat uns damals von 2019 auf 2020 leider verlassen, beziehungsweise musste uns verlassen aus studiumtechnischen Gründen. Er studiert ja Schlagzeug in Brighton in England.
Also er hat Deutschland sogar verlassen.
Genau, er hat Deutschland sogar verlassen. Und für ihn war das Jahr 2019 schon sehr stressig, weil in dem Jahr hat er schon studiert und ist für die Auftritte immer von England nach Deutschland geflogen für uns.
Und oder gefahren und per Auto oder...
Oder Bus oder was weiß ich. Auf jeden Fall haben wir es dann natürlich dann auch verstanden, wo er gesagt hat, das geht nicht mehr und er möchte sich auf das Studium konzentrieren.
Ja.
Von daher für uns sehr verständlich.
Umso trauriger ist es, dass 2020 jetzt so ein bisschen ins Wasser fällt, weil wir den Freddy gerade an unsere Band noch so ein bisschen ranführen müssen und da natürlich live Praxiserfahrung am besten wäre irgendwo. Und momentan ist ja nicht mal Proben so richtig möglich.
Klar, es ist schwierig. Aber ihr arbeitet am neuen Album.
Genau, also Corona hat vielen von uns viel Zeit beschert. Und die habe ich insbesondere sehr intensiv dazu nutzen können, mich mal wieder an Songwriting zu setzen, wo ich 2019 nicht so dazu gekommen bin. Und zu den ein, zwei Songs, die 2019 entstanden sind, sind mittlerweile noch 7 weitere gekommen. So dass wir zuversichtlich sind, nächstes Jahr, sofern Corona sich so langsam dann verabschiedet, ein neues Album aufnehmen zu können. Das wäre zumindest mein Wunsch.
Wisst ihr schon, wo ihr das Album aufnehmen werdet?
Nein, leider noch nicht.
Da sind wir noch auf der Suche nach dem passenden
Studio. Es ist auch tatsächlich eine finanzielle Frage, klar, weil 2020 jetzt die Bandkasse etwas geplättet hat.
Wobei, das Album hat schon sehr viele Ressourcen damals von uns genommen, das Lily of the Valley Album. Und mit der Auftragslage 2020 hat man halt auch nicht die Chance, da die finanziellen Mittel aufzutreiben.
Lily of the Valley war definitiv kein Kassenschlager für uns, aber wir haben das finanziell gerne auf uns genommen, einfach weil wir dieses Gefühl, eigene Musik auch in den Händen halten zu können, einfach über alles schätzen.
Eure Musik ist ja mittlerweile auch so ein bisschen, eure eigenen Songs, so ein bisschen politischer geworden. Wie kam das und in welche politische Richtung bewegt ihr euch?
Also mit In Those Days haben wir uns, also einem Song von Lily of the Valley vom Album 2018, haben wir uns das erste Mal so ein bisschen politisch engagiert oder politisiert. Gibt Anspielungen auf Donald Trump in dem Song zum Beispiel, der damals gewählt war. Und auch auf die Schnelllebigkeit unserer Gesellschaft und dass alles immer nur noch schneller und immer höher und immer weiter gehen muss. Gerade in den letzten Jahren bin ich ziemlich politisiert worden durch mein Biostudium. Klar, der Klimawandel ist hochaktuell und darum werden einige Songs auf dem neuen Album sich drehen. Aber auch gerade Verschwörungstheorien haben jetzt während Corona Hochkonjunktur. Und wenn ich sehe, was gerade im Netz so kursiert, also da kann ich nur unschwer an mich halten.
Ja,
verständlich. Nur schwer an mich halten, sorry. Ja. Und verarbeite dann sowas auch ganz gerne mal in Textzeilen.
Sehr gut. Ich finde es gut, dass ihr euch in dem Fall auch politisch positioniert. Das ist macht nicht jede Band so, aber ich finde es super gut, dass ihr das so macht. Vielen, vielen Dank. Es sind ein paar Demo-Versionen einiger Songs sind ja auch schon fertig. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass ich oder vielleicht sogar unsere Hörer einen der Songs mal hören können? Habt ihr dann vielleicht was mitgebracht?
Ja, und zwar den Song Vertumnus, der jetzt ganz neu quasi ist, auch schon online zu hören. Und wir können gerne mal reinhören in den Song.
Ja, und das ist tatsächlich eine Premiere hier bei Fulda Kultur, dem Podcast. Wir haben jetzt wirklich einen Song, den ihr mitgebracht habt, den wir jetzt reinhören. Viel Spaß.
Well, I'll stay, come and go on their way. Someday, someday, maybe meet me again. I'm not just a statue, instead you see a little bit of yourself.
Was bedeutet es?
Tatsächlich ist es so, immer wenn ich unterwegs bin, habe ich entweder ein Notizbuch bei mir oder schreibe mir Notizen ins Handy. Und der Name ist mir in einer Lateinvorlesung über den Weg gelaufen. Und es ging um ein Gedicht eines antiken Schriftstellers, Properz war es, glaube ich. Und der hat einer Statue ein Leben auf den Leib geschneidert sozusagen. Und diese Statue steht in der Stadt und verwandelt sich für jeden in jemand anderes. Und diese Idee fand ich irgendwie so interessant, dass ich mir den Namen aufgeschrieben habe. Und Vertumnus ist tatsächlich auch der Gott des Wandels in der lateinischen Mythologie. Und ja, auch bei mir hat die Statue ein Eigenleben bekommen und hat im Zuge ihrer ständigen Verwandlungen hinten raus dann immer mehr eine Persönlichkeitsstörung entwickelt. Und so steigert sich der Song dann auch in sowas sehr Psychedelisches rein am Ende, mehr oder weniger.
Ja, Vertumnus von Jukebox hier bei uns bei Fulda Kultur, dem Podcast. Vielen Dank. Vielen Dank auch, dass ihr beide da wart heute und über euren Werdegang berichtet habt. Ihr wisst, jeder Gast hier bei Fulda Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für die Playliste bei Spotify aussuchen. Welche Songs habt ihr uns denn mitgebracht, Johnny? Ich fange mal bei dir an.
Ja, also wir haben uns vorhin schon besprochen, ob wir egoistisch sein wollen. Und ja, wir wollen egoistisch sein. Von uns wird es zwei eigene Songs geben.
Sehr gut.
Und zwar vom Album Lily of the Valley. Für mich ist es der meines Erachtens schönste Song auf dem Album, Line in the Sand.
Und für mich, über den Song haben wir gerade schon gesprochen, ist es In Those Days.
Sehr gut. Schöne Auswahl. Da haben wir jetzt auch zwei Songs von euch in der Playlist. So muss das sein. Vielen Dank, dass ihr da wart. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel über euch erfahren und freue mich, dass es euch noch gibt und hoffe, dass es euch noch lange geben wird und dass wir noch sehr, sehr viel von euch hören. Die Abschlussworte gehören euch beiden. Ihr dürft euch von den Hörern verabschieden. Vielen Dank.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung nochmal.
Ja.
Es hat uns sehr gefreut, mit dir das hier machen zu dürfen.
Großen Spaß gemacht hat es auch.
Großen Spaß. Du bist ja schon ein langer Wegbegleiter von uns, gewisserweise. Und von daher vielen Dank dafür. Ich hoffe, euch gefallen unsere Songs, die ihr jetzt hört auf Spotify. Ihr könnt uns gerne unterstützen. Facebook, Instagram. Lasst euer Like da. Und hoffentlich sehen wir uns in 2021 wieder auf unseren Konzerten. Das würde uns freuen.
Und falls ihr uns mal begegnet, fragt nach CDs. Wir haben noch jede Menge übrig. Und ansonsten könnt ihr auch über Bandcamp und so weiter unsere Songs kaufen. Dankeschön.